wenn ich so rede, bloß wenn man Macht hat oder wenn man in der NATO ist, dann als Teilhaber an der Armeemacht den Weltmarkt benutzen darf. Es gibt doch da Fälle, die passen da gar nicht drunter. Neutrale Staaten gab es auch und die haben auch frei konkurrieren können auf dem Weltmarkt, der letztlich von den Amis und der NATO garantiert worden ist. Ja, erstens ja, so ist es. Die Genehmigung war halt dann eine prinzipielle, damals, unter der Voraussetzung, dass man sich zum Westen rechnet. Und das haben auch die Schweiz und auch Österreich und auch Schweden getan. Darf man nicht ganz unterschätzen. Das ist nicht so neutral, dass man nicht entscheiden konnte, ob sie zu Ost oder West gehören, waren sie nie. Sie haben immer zum Westen gehört und dann hat man Interesse an ihnen gehabt. Man hat sie benutzt, da war gerade die Neutralität wieder manchmal ein Mittel. Dass mit ihnen was ging, was dann als NATO-Staat nicht ging. Die konnten in die Sowjetunion was verkaufen und Geschäfte machen. Da konnten sie ein bisschen die Zwischenstellung benutzen. Und die anderen konnten meinetwegen die Schweiz als Umschlagplatz von Geldern benutzen mit Staaten, mit denen sie direkt gar nicht verkehrt wären. Umgekehrt. Dann bleibt aber auch stehen, dass Länder wie die Schweiz ihre Chance im kapitalistischen Weltmarkt zu verdienen und sich zu bereichern, die kriegen sie gewährt. Und die müssen sie mit einem Nutzen rechtfertigen, den sie den USA stiften. Und denk mal, wie in den letzten Jahren, nach Ende des Kalten Kriegs, Angriffe auf die Schweiz gelaufen sind. So mit dem Ton, wozu braucht man eigentlich solche, die bloß unsere Weltordnung ausnutzen und keinen Beitrag leisten? An welche Angriffe denke ich? Ich denke an die Angriffe, die Schweiz ist doch der Hort der Geldwäsche. Die Schweiz ist doch der Platz der illegalen der Diktatoren-Sparbüchse. Müssen wir das dulden? Wollen wir das dulden? Dann haben sie den Schweizern Bedingungen Reglements gegen die Geldwäsche reingedrückt, die den Vorteil der Schweiz, dass sie der neutrale Geldplatz sind, auch für die Schweiz ziemlich relativiert haben. Dann gab es den großen Krach um das Nazi-Gold. Ja, der Schweiz ist der Vorwurf gemacht worden, ihr seid doch in Wahrheit die Nutznießer, quasi die letzten Nutznießer der Nazi-Herrschaft. Ihr habt das Nazi-Gold gegen internationale Devisen im Zweiten Weltkrieg bei euch in Zahlung genommen und nicht mehr rausgerückt. Da haben sie jüdische Zahngold- und Vermögensbesitzer ausgemacht, deren Enkel und Urenkel Anspruch auf dieses Geld hätten erheben können. Und die Schweiz hat einen riesigen Fonds für, jetzt bin ich nicht ganz sicher, entweder ausschließlich für Israel oder für mit Israel verbundene Anliegen, kann ich jetzt nicht genau sagen, dotieren müssen, ausstaffieren müssen, um an der Front so halbwegs wieder Frieden zu schaffen. Jetzt lese ich auch ein kleiner Scherz, auch die Schweiz vergisst nicht und hat ihre Außenministerin hat sich jetzt das Ziel gesetzt, sie führt Buch, als die Schweiz, als der Hort der UNO und der Menschenrechtskommission, sie führt Buch über die zivilen Opfer des Amikriegs in Irak. Und sie haben eine Internetseite aufgemacht, wo immer die Zahl der zivilen Toten drinsteht. Inzwischen ist sie wieder zurückgezogen worden, weil natürlich klar ist, dass das ein riesen diplomatischer Streitgegenstand werden muss. Aber jedenfalls, was bleibt? Ja, es hat die Genehmigung gegeben, von der du sprichst, unter dem Gesichtspunkt, dass man sich von diesen Ländern was versprochen hat, unter dem Gesichtspunkt, dass sie im Prinzip zum Besten gehört haben. Und sie müssen die Genehmigung rechtfertigen durch den Nutzen, den sie den Amis stiften. Und darüber hat es in den letzten Jahren sehr viel sichtbaren Streit gegeben. Noch anders gesagt, es ist ja jetzt nicht so, dass alle Handelsregeln schon neu wären und alle internationalen Verdienstchancen schon entzogen und neu verteilt worden wären nach dem Gesichtspunkt, wer leistet welchen Beitrag zum amerikanischen, na, zur amerikanischen Herrschaft über die Staatenwelt. Soweit ist es ja nicht. Es ist so, dass mit den Maßnahmen, von denen ich jetzt geredet habe, Strafzölle für Frankreich wegen Ablehnung des Krieges, Drohung mit ungültig machen von Ölkonzessionen, wenn man nicht mithilft, den Irak zu erobern. Da ist ein Prinzip in die Welt gesetzt. Das Prinzip, Gelegenheiten am Weltmarkt zu verdienen, hat man sich zu verdienen durch Beiträge zur Ami-Suprematie. Das Prinzip ist jetzt in die Welt gesetzt. Wie weit es führt oder nicht, das ist dem Konkurrenzkampf anheimgestellt, der jetzt losbricht. Die anderen sind ja keineswegs der Meinung, dass sie sich das bieten lassen wollen. Auf der einen Seite haben wir die Geschichte mit Europa braucht eine Armee, auf der anderen Seite, aber darüber will ich eigentlich in 4 Wochen erst reden, gibt es ja jetzt schon den Streit um die Nachkriegsordnung. Es gibt jetzt schon den Streit um, wer bezahlt denn die Kosten dieses Waffengangs und die Folgekosten. Und da gibt es die Drohung, vielleicht lernt Amerika, wenn es schon beim Krieg führen den Standpunkt einnimmt, es hat Partner und Rücksicht auf Partner nicht mehr nötig. Vielleicht lernt es wenigstens an der Geldklemme, die hinterher einreißt, dass es Partner nötig hat. Also da, die Konkurrenz ist jetzt erst eröffnet. Aber das Prinzip, das Amerika da einführt, das ist jetzt neu. Also ich habe die ganze Zeit geredet sozusagen unter der unausgesprochenen Prämisse, ein Staat kommt mit einem Nachbarstaat oder mit allen anderen Staaten ins Geschäft, vereinbart wechselseitige Benutzungsverhältnisse, um seinen Unternehmern Geschäftsbedingungen außerhalb zugänglich zu machen. Ja? Und daran knüpft der Gedanke an. Kann man eigentlich heute noch davon reden, dass Kapitale national wären? Oder wie schaut es denn mit der nationalen Zuordnung von Kapitalen heute aus? Halten wir erstmal vorher noch fest, der Zustand der Internationalisierung des Kapitals, der heute eingerissen ist, der ist herbeigeführt worden durch all das, wovon gerade die Rede war. Am Anfang waren es nämlich schon deutsche oder französische oder Ami-Firmen, denen man das Verdienen jenseits der Grenzen eröffnen wollte und da Geschäftsgelegenheiten zugänglich machen wollte. Gerade weil, das ist jetzt die andere Ecke, ja, gerade weil die Welt so offen gemacht worden ist, gerade weil der freie Fluss von Kapital und Ware so radikal hergestellt worden ist nach dem Zweiten Weltkrieg, gerade deswegen hat sich jedes Kapital internationalisiert. Es gibt keine größere Firma mehr, die keine Weltfirma ist. Jede bessere Firma ist überall. Ja, Siemens, VW, aber auch Reifenfirmen. Die produzieren nicht nur in Deutschland, sondern auch in China, auch in Südamerika und so zu. Und nicht nur nach der Seite, jetzt hast du das, ne? Nicht nur nach der Seite der Produktionsstätten einer Firma, sondern auch noch nach den Besitzverhältnissen der Firma. Wem gehört VW? Ja, VW ist ein Börsending. Wem gehört Daimler-Benz? Wem gehört Siemens? Siemens wird an der amerikanischen Börse gehandelt. Also ein Teil der Eigentümer von Siemens sind Amerikaner. Also sowohl die Ausbreitung der Firma nach Produktions- und Vertriebsstandorten, wie auch die Verteilung der Eigentümerschaft einer Firma ist international geworden. Soweit ja. Auf der Basis schaut die... Da ändert sich nicht grundsätzlich was, sondern es gibt eine kleine Modifikation in der internationalen Konkurrenz der Staaten. Sie konkurrieren nämlich um Geschäftsgelegenheiten ihrer Firmen. Da muss man jetzt dann sagen, ganz egal, ob die ursprünglich amerikanisch oder deutsch oder sonst was waren. Die, die hier produzieren, hier sitzen, hier Arbeitskräfte beschäftigen, hier Lohn in Umlauf bringen, hier Steuern zahlen, sind jetzt unsere Firmen. Und sie konkurrieren nicht nur um Geschäftsgelegenheiten ihrer Firmen im Ausland, sondern sie konkurrieren zweitens um Kapitalanlage internationaler Firmen im Inland. Das ist das, was man mit Standortkonkurrenz bezeichnet. Und jetzt haben sich Staaten dazu entschieden, dass sie von der Attraktivität für internationales Kapital leben. So, und das heißt dann schon, dass auf ihrem Standort Geschäfte zu machen sind und dass von dem Standort aus Geschäfte in alle Welt hinausgehen können. Also ein Land, das isoliert ist, wird auch kein ausländisches Kapital anlocken können. Umgekehrt kann man sehen an den konzentrischen Kreisen, mit denen die Europäische Union sich erweitert hat. Kaum gerät ein neuer Staat in den Status des Beitrittskandidaten, bekommt also das Recht, auf dem europäischen Markt zu exportieren, ohne Beschränkung. Kaum passiert es, wird so ein Staat attraktiv für internationale Kapitale, sich zu überlegen, ja dann ist der Standort, ursprünglich war es Spanien und Portugal, jetzt ist es die Tschechei und Polen, dann ist der Standort ja so günstig wie Deutscher, wie ein deutscher Standort für Geschäfte in Europa. Also wenn der Staat dann selber seinen Geschäftsleuten große Märkte erschließen kann, dann ist auch er attraktiv oder kann attraktiv sein, es kommt ja noch mehr dazu zur Attraktivität, aber dann kann er attraktiv sein, für internationales Kapital sich dort anzulegen. Dann findet die Konkurrenz eben darum statt. Und der Standpunkt, sich fremde Staaten zu öffnen, oder auch andersrum noch, es nochmal zu sagen, die Konkurrenz um die rechte Öffnung anderer Staaten und den rechten Protektionismus für sich selber, die Konkurrenz, die treiben die heutigen Staaten mit dem international gewordenen Kapital gerade so wie früher die Staaten mit national zuordnenbaren Firmen. Ja, Leute, gibt es denn sonstige Zweifel oder Beiträge?
Es gibt sicher Alternativen. Es ist ja so, dass die Marktwirtschaft ja besteht, ist, der Kapitalismus sich ja etabliert hat. Steuern und irgendwo zu erzielen.
das Argument für die Ohnmacht, ja. Also es war jetzt ein Plädoyer für Ohnmacht, wir können bloß zuschauen, andere können auch bloß zuschauen, man muss sich das bieten lassen. Das Argument für Ohnmacht.
Wenn du was dagegen machen kannst, dann auch bloß wieder mit Macht, ja, mit Gewalt.
Ja.
Mit Liebe oder mit Gottes Willen.
Ich wollte nochmal zum ersten was sagen, nämlich zu dem Satz, das Argument für Ohnmacht war gewesen, das sei nun mal so. Das hätte sich jetzt mal etabliert, das wäre jetzt auch so. Dagegen möchte ich sagen, na, ich kritisiere ja die Objektivität, ich kritisiere die Welt, wie sie nun mal geworden ist, wie sie jetzt mal da ist. Ich kritisiere sie ja gerade, um den Willen, das zu ändern, anzustacheln, um die Gründe zu liefern, warum man sich das nicht bieten lassen muss. Und da ist das Argument, na, das gibt's nun mal. Das ist zu brutal. Man muss sich's bieten lassen, weil die Realität nun mal so ist. Zweitens, wenn wir, ja, bitte?
Wir bekennen uns ja alle dazu. Oder fast alle.
Genau, jetzt sind wir schon einen Schritt weiter. Das wollte ich jetzt nämlich mal sagen. Wenn wir die Sache so sehen würden, oder wenn die Menschen die Sache so sehen würden, dass das zwar alles ziemlich beschissen ist, aber das, weil die Gewalt so groß ist, die dahinter steht, es uns jetzt unmöglich ist, das zu stürzen, da wären wir schon viel, viel weiter. Denn der Normalzustand ist, dass man die Verhältnisse für ziemlich vernünftig hält. Der Normalzustand ist nicht, dass man sagt, die Gewalt ist so groß, deswegen kann man nichts machen, sondern der Normalzustand ist, die Welt ist ganz vernünftig eingerichtet, deswegen soll man nichts machen. Also es wäre schon viel gewonnen, wenn die Menschen sich unterdrückt fühlen würden in den Verhältnissen. Wenn sie zu dem Schluss kämen, es läuft alles in einer Weise, wie wir nicht finden, dass es richtig läuft. Im Großen und Ganzen finden die Leute nämlich, dass es richtig läuft. Sogar wenn ein Krieg läuft, sagen sie, bis auf den Krieg läuft eigentlich alles andere immer richtig. Also, da gibt es erstmal einiges zu tun, die Unterscheidung zwischen wir sind einer Übermacht unterworfen, da können wir jetzt mal nichts machen, oder sind wir froh, dass die Welt so fest gefügt ist, denn sie ist gut gefügt. Das sind zwei Paar Stiefel und die Unterscheidung ist eminent wichtig. Und ich kämpfe erstmal drum, machen wir mal die Unterscheidung. Und wenn wir die hätten, wenn wir da mehr Zuspruch finden würden, oder wenn ich mehr Zuspruch finden würde für den Gedanken, die Welt ist beschissen eingerichtet, sie verdient umgestürzt zu werden, auch wenn man das jetzt nicht kann, dann wird sie auch schnell anders ausschauen. Denn dann würden die Leute Wege suchen, sie umzustürzen. Und dann wäre schnell klar, dass die Ohnmacht so total auch wieder nicht ist, wie sie jetzt ausschaut. Auch dann stimmt, dass man mit Liebe und Gutwill eine Gewaltordnung nicht korrigiert. Sondern da muss man auch Macht entfalten. Aber man muss nicht unbedingt die kriegerische Militärmacht von Staaten entfalten, die außenpolitisch andere Staaten fertig machen wollen. Da genügt es schon, die Macht zu entfalten, die es braucht, um innenpolitisch der Macht, der wir nun mal untergeordnet sind, die Existenzbedingungen zu entziehen. Das geht sehr viel ziviler zu als ein Krieg, wie wir ihn jetzt vor uns sehen. Also auch da, so klar ist es nicht mit der Ohnmacht. Das hängt sehr davon ab, ob die Millionen meinen, dass es alles schon in Ordnung geht oder ob die Millionen meinen, dass es nicht in Ordnung geht. Und in welche Richtung es sich ändern sollte. Also so viel kann ich sagen zu dem Ding, dass das jetzt ein ganzes Weltsystem ist. Aber das ist ja das Eigentümliche, sodass man schon wie ein Typ mit entweder besonderem Mut oder besonderer Realitätsblindheit erscheint, wenn man sich traut, es zu kritisieren. Das will ich ja nicht leugnen, dass es so ist. Aber dass man das nicht gelten lassen muss, dass man das nicht auch noch für unser Kurz hinnehmen muss, das ist mal das Allererste.
Thank you.
Ja? Ja. Ja. Amerika stellt sich auf dem Standpunkt, sein Interesse ist Recht. Was es selber nützt, für sich nützlich findet, ist für andere gültig. Und umgekehrt, seine Macht ist der Garant auch für einen Erfolg. Das schließt aus, dass man es auf Konkurrenzresultate ankommen lässt und dann sagt, schau mal, jetzt haben die anderen mehr verdient als wir. Wenn Amerika sich als der erste Besitzer des Globus